Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
Beim Imperator nichts Neues präsentiert der Bader-Malstrom-Komplex.
Ich bin Andy.
Ich bin Grabowski.
Ich bin der Dennis.
Ich bin Nico.
Ich bin Sansa.
Und einen wunderschönen guten Abend zu dieser Sonderausgabe. Und zwar Episode 48, Ballard Malstrom Komplex Nummer 5, die Mantis Warriors. Sonderausgabe deswegen, weil ihr sicherlich schon gemerkt habt, dass das hier in einem Sonderrelease rausgekommen ist und nicht zu unseren gängigen 10. und 30. Release-Tagen. Schönen guten Abend, meine lieben Mitstreiter. Wir sind mal wieder komplett, was wunderschön ist. Deshalb begrüßen wir heute besonders Santa. Hallo, Santa.
Besonderer Santa.
Hallo.
Hallo, mir geht die Hose auf.
Er ist noch da. Er hat sich nicht verfahren bei der Nachttour über die Elbchaussee und ist in irgendeiner 20 Meter tiefen Baugrube gelandet. Nein, er ist noch bei uns. Santa, guten Tag. Wie ist es dir ergangen in all der Zeit, wo du uns nicht beehrt hast?
Ach, eigentlich, ja, neben der Corona-Infektion Nummer 2, eigentlich soweit ganz gut. Also, viel ist nicht passiert, außer dass ich halt...
Die Chlamydien hast du auch gut überstanden?
Ja, die haben jetzt Filzläuse, das ist ein bisschen unglücklich gelaufen.
Chlamydien ist was zum Anziehen.
Ja, aber in Gesellschaft ist es auch am schönsten.
Richtig, also, warum denn nur ein Medikament nehmen, wenn es gleich ein ganzer Arsch voll sein könnte?
Wie wir ja alle wissen, ne, viel hilft viel. Also spätestens seit Corona. Hauptsache rein damit.
Immer rin den Stoff, muss ich auch sagen. Haben uns ja heute versammelt, um unsere kleine Mantis Warriors Blamage nachzuholen. Was heißt Blamage? Wir hatten ja eigentlich vor, eine Doppelfolge mit den Firehawks zu machen, haben wir nicht hingekriegt. Deswegen heute für euch die Mantis Warriors. Vielleicht wird es genauso kurz und knackig, vielleicht wird es ein bisschen mehr. Wir werden sehen. Wir haben jetzt erstmal noch unseren Badab Progress. Wollen wir das auch in der gleichen Reihenfolge machen wie die Vorstellung? Das ist am einfachsten, glaube ich, weil bei 5 Leuten kann man ja durchaus mal durcheinander kommen.
Oder? Definitiv. Das ist doch eine super Reihenfolge dann.
Ja. Ich habe meine Firehawks fertig gekriegt für die Killteam Butterboar-Regeln. Das heißt, ich habe jetzt tatsächlich so ein 8-Kopf-starkes Team. Bin auch schon fleißig dabei, Bilder zu bearbeiten und die hochzuladen.
Ach, deswegen sehen die so gut aus. Ich dachte schon, meine Fresse.
Alles Insta-Filter.
Alles Photoshop.
Bearbeiten. Also ich mache ja immer mit meinem alten Handy die Fotos und schicke mir die dann rüber. Deswegen kommt das für mich immer so vor, als würde ich in irgendein Profi-Fotostudio gehen. Weil bis das dann bereit für Instagram ist, vergeht ein bisschen Zeit. Viel mehr mache ich damit aber tatsächlich.
Ja, aber die sehen wirklich
Handy aus,
finde ich. Also
vielen ich Dank. Auch gut. Dankeschön. Ja, die Fotos von meinem alten Handy sind einfach sehr viel besser. Ansonsten habe ich heute meinen ersten Star Phantom Tester sozusagen mal fertig gemacht und bin auch so mittelzufrieden. Ich glaube, in der ganzen Armee sieht das dann ganz nice aus. Mit dem schwarzen Helm muss ich mir noch was überlegen. Das ist halt ein Sergeant, der einen schwarzen Helm hat, und ich bin von dem Helm jetzt irgendwie nicht so ganz so angetan für das Schwarz. Bei dem Helm muss ich mir noch irgendwas anderes überlegen. Vielleicht werde ich da ein bisschen Homebrew machen und lieber weißer Helm mit schwarzem Streifen oder sowas. Ist vielleicht geiler. Oder schwarze Gesichtsplatte ist vielleicht für Star Phantoms auch ganz gut, weil die ja so Totensymbole und sowas. Oder schwarzer Helm mit weißer Gesichtsplatte eigentlich auch.
Ja, mach das mal.
Mal gucken. Ja, ich mache auf jeden Fall vielleicht irgendwas anderes. Ganz schwarzer Helm bockt mich irgendwie nicht so an.
Ja, weil das mit der weißen Gesichtsmaske, das sieht dann vielleicht so ein bisschen aus wie ein Cheyenne Dog Krieger, also Dog Warrior. Ich schick dir gleich mal ein Bild. Das,
oh,
das
super.
Ist ziemlich geil eigentlich.
Hatte ich die Tage noch mal auf Facebook in meiner Timeline, ich weiß nicht warum, mehrfach. Die sehen schon wirklich cool aus. Da habe ich auch direkt über nachgedacht, wie könnte man sowas als Space Marine Orden verwursten irgendwie. Dog Warrior.
Mit Star Phantoms ist die Antwort.
Für mich sah der Helm mehr blau aus.
Ja, ich habe mit so einem, ich habe ein bisschen bei Warmer TV geguckt und habe deren schwarz Tutorial mal versucht anzuwenden. Das ist sozusagen mit so einem sehr dunklen Cyan und dann gehst du ein bisschen höher. Ja, bin ich auch nicht so hundertprozentig zufrieden, aber deswegen ist das ja auch mein Tester. Der wird wahrscheinlich in der Armee irgendwo rumlaufen, aber ja, wie gesagt, das ist mein Testmodell und dementsprechend wird der jetzt erstmal so ein bisschen hinhalten müssen.
Oder Beethoven.
Genau. Aber ich bin eigentlich, also ich habe gedacht,
der muss dann immer die Sporttaschen hinterher
schlagen. Was ja schön ist bei Enamel Washes, dass die zufrieden wirklich, sein, kannst zugucken, wie sie durch die Vertiefung kriechen, ne? Das liebe ich. Das ist echt super. Ja, soweit von mir. Wir haben morgen tatsächlich unser erstes Butterboar Kill Team Spiel morgen Abend bei uns im Hobbyclub. Ich bin mega aufgeregt, habe mega Bock. Habe auch schon so ein Szenario gemacht für Firehawks gegen Mantis Warriors bzw. Astral Claws. Da spielen wir ein bisschen The Devastation of Iblis nach, wie die Firehawks da die Felder und Zivilisten verbrannt haben, um die Firehawks herauszulocken. Genau, da habe ich ein bisschen was vorbereitet. Es ja, und jetzt macht Grabowski mit seinem Butter Progress weiter und ich werde mal ein bisschen mich zum Leidwesen unserer Zuhörer mit der Prüfnummer von imperialer Zeitrechnung beschäftigen und euch gleich nochmal eine kleine Richtigstellung von unserem letzten gestotterten Ausrutscher vermitteln.
Das Meme war super.
Oh, geil. Ja, ich bin fleißig dabei, ein Mantis Warriors Kill Team zu bauen, beziehungsweise mein bestehendes Mantis Warriors Kill Team auszubauen für die Butt-Up Kill Team Nummer und somit also auch für morgen natürlich. Ich bin dann hoffentlich morgen Abend so weit, dass ich dann fertig gebaute und grundierte Modelle aufs Feld stellen kann, also 4 zumindest. Die anderen sind fertig und ja, das ist das, was bei mir so passiert ist. Sonst ist in letzterer Zeit also Butter Progress mäßig leider nicht so viel passiert. Tatsächlich aus Zeitgründen. So.
Santa.
Ja, bei mir auch nicht so krass viel. Also ich habe jetzt mein Butter-Kill-Team Astroglass für Nottingham soweit eigentlich fertig. Ich wollte jetzt noch größere Bases rausschrauben, weil das sind noch die alten kleinen Bases. Das sieht halt einfach nicht aus. Ne? Die habe ich soweit fertig. Habe mir aber auch ein bisschen einen abgerissen oder abgebrochen beim Versuch, Freehand das Logo raufzukriegen. Das ist nicht so meins. Und sonst habe ich Badab-Technisch gar nicht viel gemacht. Ich habe halt, als ich hier mit Erkältung lag, noch ein paar Orks angefangen und 2-3 fertiggestellt, aber zu wirklich viel mehr bin ich leider auch nicht gekommen.
Immerhin.
Ja, gut, ja, aber...
Klingt doch gar nicht so verkehrt.
Ja, aber ich bin ja erst schon im Moment nicht mehr dabei gewesen. Das hätte auch eigentlich eine ganze 1200 Punkte Armee sein können, aber... Dafür habe ich mich geschminkt für Dice, also das ist auch was wert.
Bin ich?
Stimmt, wir den Dice Livestream,
yeah.
Nico und ich. Aber das war ja nicht wirklich, das ist ja kein
Ballast. Nee, deswegen darf ich es auch nicht erwähnen.
Gut, dann vergessen wir das und
schweigen ja.
Wie ist denn das Spiel nochmal ausgegangen?
Fresse halten, weiter geht's.
Wie ist denn das Spiel nochmal ausgegangen?
Hast du nicht gesehen? Hast du nicht gesehen?
Na doch, was? Ich wollte dich nur ein bisschen in Verlegenheit bringen.
Was? Nein.
Es gibt,
du kannst mich in Verlegenheit bringen, alles gut.
Würfelgötter sind halt gemein.
Das war echt, das war huiuiui.
Aber am Ende dieser Appearance von
diese komische ja. Hackfresse, die um ihr gekommen ist. Ne?
Das ist Santa Dingsbums. Ne? Da dachte ich so, oh mein Gott, das ist ja...
Die Puderquaste.
Das ist ja wie damals.
Als Puderquaste ihm sein Vater. Und dann klaut er noch dieses ja, coole genau. Auftreten von Sting.
Als hier The Crow's Ding das erste Mal
auftreten. Was ein Luschbulli.
Das war wie Sting in Dune 1.
Oh Gott.
Der andere Sting.
Der gute Sting.
Hatte mehr Klamotten an.
Nee, Santa, den Schuh hast du jetzt aber angezogen.
Nicht, dass der Polizist noch kommt.
Wieso hat Santa nur Metallslip an? Das ist ja furchtbar.
Wäre auch cool.
Manche sagen so, geil. Manche sagen so, ne?
Also ich hätte es ja viel cooler gefunden, wenn du dich von der Decke abgeseilt hättest, ne? Aber
das hätte ich halt auch gerne gemacht, aber.
Ich hätte es also, cooler gefunden, wenn du von der Decke also aus einen abgeseilt
hättest. Oh mein Gott, mitten was ist auf das? Die Spielplatte. Was war das denn? Ein großer Verpester ist auf dem Spielfeld gelandet. Oh nein! Es ist ein Haufen Sting.
Oh nein, es ist der Golgatane. Ah.
Der scheiß Ding von Golgatha, er ätzt sich durch die Tischplatte. Vielen Dank an Santa an dieser Stelle. Das Haus war denkmalgeschützt, du Arsch, jetzt nicht mehr.
Ah, Chili con Carne.
Lecker, es gab Eiersalat. Ja. Apropos Eiersalat, wir haben so viele Eier über jetzt von Ostern. Ich könnte, glaube ich, eine Kühlbox voll machen. Ne?
Oh nein, 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 natürlich.
Ja, nur noch der Schablettenkäse, richtig. Ah, gut. Aber ich werde das ganze Wort sagen, nur mach Kohle.
Denk dran.
Bitte nicht. Cool, darf ich mit jemand anders ins Zimmer?
Nein, nein, das wird ausgelost auf der Busfahrt nach Nottingham.
Can I get you guys something to eat? Ja, do you have some coal? We are from Germany, we eat coal.
I only eat coal.
Many. I need fresh Sauerkraut. Many coal.
Oh, die geil. Space Marines das werden wir von Busfahrt nach Nottingham ausfurzen.
Ist die Situation auf Poo-Bar, schnappt ihr einen Poo-Bar?
Euch ist schon klar, dass wenn wir einmal auf der Insel waren, wir danach Inselverbot haben, oder?
Also ich würde ja gerne im Oktober nochmal zum Hastings-Event nach England fahren.
Nix.
Also ein bisschen müssen wir uns zusammenreißen, dass mich noch einmal rein.
Ja, machst du.
Dennis, das ist oder ganz
das
einfach.
Das muss lang genug laufen.
Das ist ganz einfach, Dennis. Du hast doch einen Schnurrbart, oder?
Den rasierst du ab. Du setzt deinen Helm gleich bei dem Überflug auf. Dann wird das denke ich, funktionieren.
Warte. Wie, auf wessen Seite kämpfst du denn da in Hastings?
Ja, auf der richtigen natürlich.
Für die Sachsen.
Also, Normannen.
Auf der Normannenseite. Ja, da kommen doch gleich mit dem Boot angefahren. Mach's doch ganz korrekt.
Ja, oh nee.
Boah, haben die etwa damals nach Einreisebedingungen gefragt oder sind die einfach rumgekommen? Ich glaube, die sind einfach rumgekommen.
Ist so.
Jeder, der nicht mit dem Boot eine Sturmlandung macht, ist kein echter Reenactor.
Ja. Normandie ist Normandie.
Grundsätzlich, überall, grundsätzlich. Das dürfen wir hier mal nicht vergessen.
Ist so. Wollen wir weiter?
Ja, so, ich habe gemalt und zwar sitze ich hier an meinem Anton Narweis. An die spanischsprachigen Leute hier unter den Zuhörern. Narvaez wird dieser Mann geschrieben. Narweis? Ich weiß es nicht.
Ich würde auch sagen Narweis.
Ja, ne?
Das Gute ist am Spanischen ja, dass du das relativ so aussprichst, wie es geschrieben wird als Deutscher.
Wahrscheinlich also. Narweis.
Narweis.
An dem sitze ich jetzt echt schon länger als, also bedeutend länger, als ich normalerweise an so einer Figur sitze. Weil ich mir zum einen, ja gut, es wird ein Captain, beziehungsweise dann im Laufe des Spiels auch Chapter Master. Auch aufgrund seiner eigenen Heraldik und sowas. Ich stehe da immer noch hier und da ein bisschen auf dem Schlauch, was ich hier und da noch draufpacke, weil die Marines Errant halt auch irgendwie so über und über behangen sind mit irgendwelchen Glücksbringern und sowas, wodurch ich das Modell halt immer wieder noch mal ein bisschen nachbastel. Aber ja, jetzt ist er kurz vor fertig. Ich habe leider den dummen Fehler begangen, Plasma Glow zu machen, bevor ich Battle Damage draufgemacht habe. Aber
Amateur.
Ja, ist so. Aber sobald das drauf ist, ist er, glaube ich.
Du Lappen. Kannst du bitte aus der Gruppe gehen? Ist ja furchtbar.
Und ich glaube, damit er richtig ölig aussieht, gehe ich dem mit Glanzlack nochmal über die schwarzen Haare.
Hast du meinen Rat gefolgt?
Nee. Habe ich gelassen, weil das war ein sehr guter Einwand für die, die es gerade, für alle die in unserem privaten Chat nicht mitlesen. ich war mir absolut nicht sicher, ob ich die Haare schwarz lasse oder nicht. Ne? Und
Grüße gehen raus an Frank vom Bund.
Und ob der
das gilt jetzt übrigens nicht für die ganzen Patreons, die dafür 69 Euro im Monat diesen Chat mitlesen können. Natürlich,
das wär's. Boah, exklusiven Zugang in unsere Chatgruppe. Und dann machen wir einfach noch eine andere auf, wo der exklusive Zugang noch teurer wird.
Voll geil, dann können die auch die ganzen Busfahrer-Pornos sehen.
Jetzt hast du meine Aufmerksamkeit.
Die Santa in der Zwischenzeit gedreht hat.
Die Aufmerksamkeit.
Als eigene Rubrik.
Du hast unsere Aufmerksamkeit.
Ja, ich habe auch gerade unsere Zuhörer auf Discord in diesem Moment gedisst.
Naja, auf jeden Fall hattest du dann ja gesagt, wenn Schnorres, dann aber mit Silberstreifen an Dings. Aber der ist ja mal wieder ein sehr junger Captain und dann halt auch, glaube ich, der jüngste Chapter Master in Ordensgeschichte. Und deswegen habe ich mich dann dagegen entschieden, weil wenn er noch so jung ist, hat er jetzt noch volles schwarzes Haar.
Dann mache ich ihm aber auch ein paar Sommersprossen, wenn er so jung ist.
Boah Gott.
Ja.
So mit der Zahnbürste hier, diesen Effekt. Blood for the Blood God einfach.
Und so eine Propellermütze bitte, ja.
Der hat ja einen sehr ausgefallenen Iron Halo, heißt in der Beschreibung. Vielleicht ist das einfach so ein Propeller. Ja.
Propellermütze.
Ja. Ist eine, wenn der Propeller sich schnell genug dreht, ist es ja quasi ein Heiligenschein. Optisch. Goldener.
Oh, unser Assault Captain kommt fast.
Ist euch mal aufgefallen, dass der Iron Halo fast immer golden ist?
Gehört er nicht auch so?
Nö, weil es ja der Eisenhalo ist.
Aber gehört.
Naja, ich dachte, jetzt kommt noch irgendwie direkt irgendwas, dass du jetzt hier mit so coolen Insider. Na gut, okay.
Die Tage nochmal so bewusst geworden. Ja, das war es aber auch viel. Also seit unserer letzten Aufnahme habe ich, glaube ich, sonst nicht viel gemacht. Ja, der Carib Cullen ist fertig, aber ich glaube, das habe ich schon in der letzten Folge gesagt. Nico.
Ja, bei mir gab es tatsächlich seit der letzten Aufnahme nicht sehr viel. Ich glaube, ich habe nur einen Abend ein bisschen mal Zeit gehabt. Aber da habe ich zumindest angefangen mit den ersten Transfersheets für die Sons of Medusa zu arbeiten. Und zwar habe ich mir da eine kleine Spielerei ausgesucht. Ich habe mir nämlich den Forge World Bogen der Iron Hands und der Death Guard gegönnt. Und da bin ich tatsächlich so ein bisschen am Basteln und am Machen, weil das Logo der Sons of Medusa ist so ein Totenschädel mit einem Ring um sich herum mit 8 Zacken. Ja, 8. Aber, genau, aber es ist keinerlei, wird nirgendwo Bezug drauf genommen, wieso, weshalb, warum. Vielleicht irgendwie die Abwehr gegen die 8 oder was weiß ich. Genau, aber das wird...
8 Zacken hat mein Hut.
8 Zacken, ja, oder der Penis, oder ich weiß es nicht. Das sind ja immerhin Sons of Medusa, die sind ja ziemlich tech-affin. Vielleicht haben die mehr untenrum. Jedenfalls, da bin ich jetzt tatsächlich so ein bisschen am Basteln und da haben die ersten Marines tatsächlich schon so das ein oder andere Schiedchen abbekommen. Ja, das war's eigentlich auch schon.
Ja, sehr schön. Cool.
Ja.
Nice. Also je mehr ich mich mit Sons of Medusa beschäftige, umso geiler finde ich die
auch. Ja, die sind ziemlich cool. Also mir gefallen die auf jeden Fall sehr.
So ein Ratsch im Cup ist.
Also ist tatsächlich eine ganz gute Entscheidung für die. Also finde ich persönlich. Ich finde die tatsächlich sehr nett. Also
sind ziemlich cool, ja. Wir können was.
Ja.
Ja.
Hobby Progress durch, wa?
Also, kommen wir zum Lieblingsthema unserer Zuhörer, den Jahreszahlen der imperialen Zeitrechnung.
Deswegen warst du jetzt die ganze Zeit so ruhig, also, okay.
Nee, ich war bei meiner Tochter, meine Tochter war eben wach.
Mentale Vorbereitung.
Also, wir haben eigentlich alles richtig erzählt, bis auf die erste Ziffer, das ist die sogenannte Prüfnummer. Unser lieber Zuhörer Podpainter war so freundlich, oder er war relativ unfreundlich, aber er hat mich darauf hingewiesen, dass wir was falsch gemacht haben.
Also gar nicht so ein lieber Zuhörer.
Also die erste Ziffer der...
Unser Zuhörer!
Die erste Ziffer des Datums, die oft nicht angegeben ist, ist die sogenannte Prüfziffer oder die Referenznummer. Diese Ziffer ist notwendig, um mögliche Zeitverschiebungen beim Warpflug oder bei der Übertragung von Daten über Astropaten etc. anzuzeigen. So kann man Welten einordnen. Ne? Also so kann man auch einordnen, dass das eine isolierte Welt ist, die irgendwie weit weg von Terra ist. Die qualifiziert halt die Genauigkeit des angegebenen Datums. Meistens ist sie so gar nicht mit angegeben, so, ne? Aber zum Beispiel in den Imperial Armor Büchern ist sie relativ oft vorne mit angegeben. Genau, die Prüfnummer 1 bis 8 geben an, wie groß die Grauzone bezüglich des exakten Zeitpunkts der betreffenden Ereignisse ist. Die Prüfnummer 9 ist nochmal was ganz anderes. Das betrifft dann eine Welt, auf der keine normale Zeitrechnung angewandt wird oder nicht möglich ist. Genau, also wenn das irgendeine Welt zum Beispiel so halbe Dämonenwelt ist oder sowas, wo sich einfach alles ganz anders verhält und sowas, dann trifft die 9 zu. Oder die einfach unter anderen Umständen ganz anders funktioniert, wo einfach eine normale Zeitrechnung nicht möglich ist. Genau, die 0 bzw. 1 ist die Terra-Normalzeit. Das findet halt direkt im Zollsystem des Segmentum Solars statt. 2 ist eine Direktverbindung. Man stand halt in direktem psionischen Kontakt mit Terra, also das ist eine 1-zu-1-Übertragung. 3 indirekt, die Quelle stand bei der Ermittlung des Datums in direktem psionischen Kontakt mit einer Klasse 2 Quelle, jedoch nicht mit Terra. Also das ist sozusagen einmal stille Post oder über eine Ecke bis nach Terra sozusagen. 4 wäre der Verteiler, ist in einem direkten Kontakt gewesen mit einer Klasse 3 Quelle, jedoch nicht mit Quellen der Klassen 0, 1 oder 2. Also wieder eine Ecke weiter. So. Die 5 ist der Subverteiler. Genau, stand halt im Kontakt mit der 4. Also ist eigentlich relativ einfach. Die 2 ist eine Direktverbindung, die 3 stand mit der 2 in Kontakt, die 4 mit der 3, die 5 mit der 4. So, genau. Ab der 6 wird es ein bisschen anders. Bei den Badab-Dingern sind es immer die 6en. Und die 6 bedeutet ein Jahr unbestätigt. Bei der Ermittlung des Datums bestand kein Kontakt zu einer Quelle der Klasse 1 bis 5. Der letzte Kontakt war weniger als ein Standardjahr her. Also da wird es nämlich schon ungenauer. Die 7 wären dann 10 Jahre unbestätigt. Die 8 sind über 10 Jahre unbestätigt. Und 9 ist halt dieses Schätzdatum, wenn die normale Zeitrechnung nicht funktioniert. Ja.
Ja. Cool.
So, also ich freue mich jetzt schon auf, vielen Dank für den informativen Beitrag. Ich freue mich jetzt schon auf die Memes. Habe ich Bock drauf.
Ja, ich auch.
Nee, jetzt war es ja nur
jetzt gerade Krieg bei uns auf dem Discord.
Ja,
wir
werden
das wirklich bald jetzt kostenpflichtig machen, damit diese ganzen mittellosen Penner da mal abhauen.
Oh, mittellose Penner. Er hat genau euch gemeint, ihr Wichser.
Ja, also
Andy, jetzt, du jetzt auch FDP-Mann, das freut mich.
Also der eure Armut kotzt mich an. Also der liebe Jeremy sagt, er wird uns aber weiterhin treu bleiben, weil er hat gerade 500 Euro in Flecktarn-Klamotten investiert und da wird er jetzt nicht den Podcast wechseln.
Ach, sehr gut, sehr gut.
Dann hat er aber auch noch 69
Euro. Aber ich hoffe, so wintermäßig, so urban-mäßig irgendwie
sowas. Ich hoffe, so wie Colonel Guile aus dem Street Fighter.
Also Rot-Camouflage, meinst du, oder was? Nee, blau war das, ne? Blau war das, die Bösen hatten noch
rot. So ein Himmelblau wäre cool.
Ja, die hatten so ein komisches Blau.
Camouflage in hellblau.
Schön auf so eine Cyber-Goth-Party, Alter, mit so neonfarbenen Camouflage-Buchsen.
Ein paar Schläuche im Haar.
Ein paar Schläuche im Arsch, Haar.
War das nicht diese Typen, die in Köln da unter dieser Brücke getanzt haben?
Ja. Mit der Dr. Schnaggels-Musik unterlegt.
Zur Volksmusik und so.
Röhrenköpfe.
Röhrenköpfe.
Die glorreichen Momente der deutschen Internetgeschichte.
Schön zu Volksmusik abdancen, ab geht der Peter.
Ja, holländische Volksmusik.
Okay, wir mögen alle Goth-Musik und Darkwave. Dann treffen wir uns hier mitten am Tag. Okay, cool, geil.
Ja, ey, ob der Frost wieder aufgelegt hat?
Bitte?
Ob der Frost wieder aufgelegt hat?
Möglicherweise, könnte sein.
Der hat das alles ins Leben gerufen.
Der ruft ihn immer an.
Er hat das mitbegründet. Ja, übrigens,
das traut sich
mal, Props an Frosty. Schön, dass du letztes Mal dabei warst. Gerne wieder. Gerne wieder im Hotelzimmer. Das war sehr anregend.
Wart ihr im Rosenhof?
Ich benutze immer noch dieselbe Seife.
Schön im Lilienhof, lecker.
Genau, Lilienhof.
Ja, ich habe heute auf der Arbeit die aktuelle Folge gehört und die war sehr, sehr, sehr gut.
Ja, fandest du? Danke. Wir nehmen euch jetzt also mit ins Separé und starten mit unserem Lore-Part.
Auf ins Separé, zieht euch warm an, jetzt geht's los, die Mantis Warriors tanzen nebenan auf dem Tisch. Und darüber reden wir heute. Und zwar die den wunderbaren, ganz wunderbaren Orden der Mantis Warriors, gekleidet in grün, gelb, beziehungsweise grün und gold, mit einer schwarzen Gottesanbeterin mit roten Augen auf gelbem Grund auf der Schulter. Ja, um die Kollegen geht's heute und den Orden wollen wir euch mal ein bisschen näher bringen. So, ist ja auch einer der anfänglichen Hauptakteure auf jeden Fall im Badab-Konflikt. Und der Orden ist während der achten Gründung so circa Mitte M34 entstanden. Hat keine Nachfolgeorden, da er selber ein Nachfolgeorden ist. Hier wird jetzt aber interessant, und zwar sollen die Mantis Warriors aus den Marauders hervorgegangen sein. Und die Marauders, ihres Zeichens, sind allerdings selbst ein Nachfolgeorden, und zwar der White Scars. Dazu kann man sagen, dass halt die Mantis Warriors nicht allzu viel mit den White Scars gemeinsam haben, also mit der Art und Weise, wie gekämpft wird, beziehungsweise wie die aufgestellt sind. Also die haben jetzt nicht so krass viele Bikes und so weiter und so fort. Was sie allerdings gemeinsam haben, ist dieses blitzschnelle Zuschlagen, also diese Hit-and-Run-Kriegsführung, so sage ich mal, dieser Bewegungskrieg.
Und ich dachte, dass sie den Menschen beim Sex den Kopf abbeißen, aber okay.
Auch. Aber auch dieser Sinn für Autonomie und Freiheit und so, das ist ja bei denen auch sehr, sehr stark eingebaut.
Genau, das auch ordentlich vertreten auf jeden Fall. Ne? Das ist denen quasi in Mark und Bein gemeißelt.
Geschissen. Du wolltest es sagen.
Ich wollte es tatsächlich sagen.
Ja, super.
Es ist wie ihnen auf den Leib geschissen. Ja, wo wir beim Thema Scheiße sind, kommen wir zum Heimatplaneten der Mantis Warriors. Ihr werdet euch garantiert fragen, warum wir jetzt so lachen. Wir hatten eben einen kleinen Ausflug in die Welt des Fäkalhumors. Allerdings.
Wir hatten einen Shit-In.
Aber
kommen wir zur Heimatwelt.
Dazu vielleicht woanders mehr. Genau. Der Heimatplanet, also die Heimatwelt der Mantis Warriors, ist Tranquility 3. Beziehungsweise der gesamte Endymion-Cluster ist quasi
also das. Eigentlich ist die Heimatwelt immer noch Oteka.
Noch Oteka, genau. Tranquility 3 kommt später.
Tranquility ist ja quasi das, wo sie ihre Art. Ja, so eine Art.
Ist die Hauptbasis.
So eine Hauptbasis haben, ne? Aber Oteka war vor dem Badab War deren Heimatwelt, genau.
Ja. Und da ernten die, ne, auf Tranquility.
Ja, genau, die ernten halt überall so ein bisschen, ne?
Genau, so, gut, also da kleiner Fehler meinerseits. Allerdings ist es halt so, dass sie im gesamten Endymion-Cluster eigentlich zu Hause sind und überall halt kleine Basen und Depots unterhalten. So, das ist jetzt nicht so, dass es halt die eine Festung gibt da hinten, also die eine Ordensfestung auf dem und dem Planeten und das war's dann, sondern das ist alles so ein bisschen entzerrt, sag ich mal, so ein bisschen aufgesplittet. Ne? Sag mal, also die bedienen sich da der gesamten Fläche oder einer sehr breiten Fläche auf jeden Fall.
Man könnte das ja vergleichen mit. Man könnte das auch vergleichen.
Was denn?
ich wollte sagen, man könnte das auch gut vergleichen, typisch Whitesgas, so nomadenartiges Verhalten. Halt überall so kleine Hotspots zum Auftanken und dann geht's weiter.
Hm, ganz genau. Ja, wie gesagt, die Mantis-Warriors sind ja jetzt nicht die, der Orden ist nicht dafür bekannt, dass sie jetzt irgendwie wie so ein Fels in der Brandung da auf dem Schlachtfeld stehen und ihr kriegt uns hier nicht weg, jetzt geht's aber rund. Sondern es ist halt Bewegungskrieg, Hit and Run und das wird dadurch ja auch nochmal unterstrichen durch diese ganzen Depots und Basen halt, so dass sie sich überall so ein bisschen bedienen können, egal wo es gerade knallt. Sag ich mal, eigentlich haben die überall die Möglichkeit, sich schnell schnell, dass sie sich schnell aufmunitionieren können, sag ich mal, und Kampfbereitschaft wieder herstellen können, damit die dann gleich loswirken können. So, das ist ein bisschen Eigeninterpretation von mir, also das würde ich darunter verstehen, das würde halt Sinn machen. So. Zum Ordensmeister, Yavan Sartak, ist vor dem Badabor der Ordensmeister gewesen und fiel dann 906 M41 beim Betrayal at Grief. Dazu kommen wir aber noch später während der Badamarstrom-Komplex-Geschichte. Das hat jetzt so weit noch keine Bedeutung, da passiert noch eine Menge zwischen. Das so viel einmal grob dazu zum groben Steckbrief, sage ich jetzt mal. Und machen wir da mal direkt mit der Geschichte des Ordens weiter. Also gehen wir mal direkt in die Geschichte des Ordens. Die Mantis Warriors, die sich im Segmentum Ultima mit ihrer List und Schleue einen Namen gemacht haben, gehören definitiv zu den Space Marine Orden des Imperiums, die weniger Aufmerksamkeit erfahren haben, weil die so ein bisschen quasi im ihrer Arbeit so im Schatten nachgehen, sage ich jetzt mal. Also die sind jetzt nicht so ruhmesgeil oder sonst irgendwas, die machen halt ihren Job stellen das auch soweit nicht in Frage eigentlich und wollen auch gar keine Lobpreisung dafür einfahren oder irgendwie sowas. Das ist halt, die machen einfach ihr Ding und das war's, kann man so sagen. So, aber denjenigen, denen sie außerhalb der östlichen Randzone der Galaxie ein Begriff sind, sind sie bekannt durch ihre meisterhafte Beherrschung von Guerillakriegstaktiken sowie ihre Leidenschaft für Hinterhalte und blitzartige Zuschlagen in groß angelegten Angriffen. Also Guerillakrieg, Hit and Run, so meinte ich ja eben schon. Das ist halt so deren Handschrift. Und 455 M38, das Jahr schreiben wir. Das Adeptus Mechanicus zog erstmals wieder nach langer Zeit Proben der Gensaat der Mantis Warriors ein. Diese sollen bestätigt haben, dass sie wohl aus dem Orden der Marauders hervorgingen. Dazu habe ich eben auch schon was gesagt. Also das einmal kurz aufgedröselt und dass es halt eine sehr ungewöhnliche Nummer ist, weil die Marauders selber eigentlich Nachfolgeorden sind und das halt sehr ungewöhnlich bis eigentlich ist bis, als dass es halt gar nicht vorkommt. Zumindest ist es mir jetzt von keinem anderen bekannt. Ich weiß nicht, habt ihr da irgendwie noch Infos, dass es andere Nachfolgeorden gibt, von anderen Space Marine Orden, Legionen, die halt dann nochmal weitere Nachfolgeorden haben?
Ja, die Astroclaws haben ja die Tiger Claws.
Ja. Das gab schon ein paar Mal, dass Nachfolgeorden hatten, ja.
Aber das wird immer als was ganz Besonderes halt irgendwie gekennzeichnet.
Ja, es ist auf jeden Fall selten, aber es kommt schon vor.
Die guten Mantis Warriors, die sind ja bekannt dafür, sich im Endymion Cluster wohlzufühlen, der ja an der Grenze zur Mahlstromzone ist. Somit kommt er natürlich hier bei uns im Bud-Up-Konflikt auf jeden Fall zur Geltung. Was die Mantis Warriors aber besonders macht, ist, dass sie aufgrund ihrer Entfernung zu Terra etwas losgelöster waren. Das hatten wir schon mal vor einigen Folgen, ich glaube, eine der ersten in puncto Abgabe der Gensaat an das Adeptus Mechanicus. Da sind die halt so ein bisschen sehr autonom. Und ich glaube, wenn wir unseren Jahreszahlen Glauben schenken können, haben die gut und gern, ich weiß nicht, waren das 3.000 oder 4.000 Jahre lang keine Gensaat abgegeben. Also ich finde es ungewöhnlich lang, wenn das stimmt. Ansonsten ist es aber auch nichts Ungewöhnliches von wirklich, wirklich weit entfernten Orden, die einfach auf Autonomie, die auf Solo-Läufe und wenig Kontakt zum Imperium, also jedenfalls keinen regelmäßigen, dass das dann halt nicht ungewöhnlich ist, aber die Distanz fand ich dann doch ein bisschen heftig. Ein anderer Aspekt, der natürlich aufkommt, wenn du alleine in weiter Ferne als Nomade kämpfst, ist natürlich, dass du nicht wirklich viele oder auf nicht wirklich viele Verbündete zurückgreifen kannst. Und somit hast du schon immer so das Gefühl, dass du ja dein eigenes Ding machst. Also es gibt auch wirklich nicht großartig nennenswerte Konflikte, bei denen sie sich jetzt zu der damaligen Zeit schon mit vielen anderen verbündet haben. Es gibt die ein oder anderen Konflikte, dazu später wahrscheinlich noch mehr. Aber sonst so richtig Verbündete gibt es nicht in der Region. Die einzigen, mit denen sie halt doch noch ein bisschen mehr Kontakt haben, sind das ein oder andere Mal Deathwatch-Einheiten, die ebenfalls immer noch mal ausgeschickt werden, um in der Malstromzone in Kombination mit anderen Orden, die ansässig sind, und in diesem Fall halt die Mantis Warriors, da noch ein bisschen zu säubern oder ja, irgendwelche Abtrünnige verfolgen oder so Spezialoperationen.
Das änderte sich jedoch schlagartig 587M41. Aufgrund eines Edikts der Hohen Lords zu Terra wurden die Mantis Warriors in den Indomnium-Klasse verlegt, um zusammen mit ihren Schutzbefohlenen oder Vasallen sich den Space Marine Bund der Mushroom Warns anzuschließen. Wahrscheinlich, weil sie halt da schon aktiv waren, mutmaße ich jetzt daraus, weil sie halt da schon gekämpft haben. Und das war halt ein Statuswechsel oder ein Ritterschlag. Also danach waren sie halt dann jemand. Und dadurch da waren sie halt auch sehr viel stationärer. Und das hat dann halt dazu geführt, dass sie relativ dicke mit den Lamentas waren und sehr, sehr dicke mit den Astral Claws.
Ja, obwohl die, da kommen wir auch in unserer kleinteiligen Auseinanderlegung des Badab Wars ja noch dazu, dass die Mantis Warriors noch während des Badab-Konfliktes dass ihr Bündnis mit den Astral Claws ja auch in Frage stellen, ne?
Ja, zu Anfang aber sehr, sehr fleißig und sehr treu.
Ja, genau. Das stimmt, aber zum Ende also, hin stellen die das dann schon stark in Frage, was sie da tun.
So, es gibt Space Marine Orden, die kämpfen irgendwie in Anführungszeichen sauber und clean, und dann geht es halt Mantis Warrior. So, die sind schon nicht ganz so unassig.
Die haben halt Bock auf Resultate, ne? So, sag ich mal. Das liegt über wie die halt kämpfen. Also, es liegt ein bisschen daran, dass sie so ein bisschen Probleme haben mit den mit ihrer Gensaat, beziehungsweise mit dem. Wie ist jetzt dieses Organ, was sie eingesetzt bekommen? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ein fehlerhaftes Organ, sag ich mal, was den Battle Haze bei denen auslöst. So.
Das Preomnor, genau. Das ist ja, dieser genau. Zwischenmagen, genau. Der die Giftstoffe so rausfiltert.
Und dieser Zustand des Battle Haze versetzt sie halt so in so eine Art permanente Kampfbereitschaft, die aber nicht abgestellt werden kann. Und das wirkt dann so quasi, als wenn Mantis Warriors schon reagieren, bevor der Feind zuschlagen kann, sage ich jetzt mal. Also als würden sie ein paar Sekunden...
Ja, aber richtig rausgekommen, dass sie das können und dass sie also das wirklich fokussiert haben, diesen Zustand zu erreichen, das ist erst nach dem Badab-Konflikt
passiert. Ja, aber es ist ja schon von Anfang an quasi da. Das könnte ja wie die kämpfen, also ne, dieses leicht assige, was Hunter eben meinte quasi, dass das halt, das wird dadurch sicherlich verstärkt werden halt, auch wenn es zu dem Zeitpunkt noch unbewusst ist, das meine ich.
Ja, klar. Genau, ist halt so ein bisschen so wie dem roten Durst verfallen, so, ne? Also das ist noch recht unbewusst, aber später erreichen die das halt durch Meditation und so. Genau, die haben im Badab-Konflikt aber auch schon coole Aktionen gemacht. Zum Beispiel die sogenannte Geißelung der Sklavenlords 901 M40. Da haben Mantis Warriors so Dark Elder Flotte platt gemacht, die schon seit Jahren Welten in der Malstromzone geplagt haben. Und das haben die relativ cool gemacht. Erst hatten die Mantis Warriors super Probleme, diese Dark Elder ausfindig zu machen, weil die immer mit so Sklavenflotten gekommen sind und sind immer schnell rein, haben sich Ressourcen und Sklaven geholt und sind wieder raus. Und selbst die Mantis Warriors, die ja super verstohlen sind und so, hatten Probleme, den Dark Elder auf die Schliche zu kommen. Und dann haben sie auf der Feudalwelt Tranquility 2 den Dark Elder als so eine Falle gestellt und haben alle Zivilisten sozusagen als Beute in eine Stadt verfrachtet. Haben dann die Dark Elder auf einem anderen Planeten abgelenkt und da dachten die also auf Sigurd und die Dark Elder dachten dann so, ja, hä, die Mantis Warriors sind ja alle hier auf Sigurd beschäftigt jetzt. Dabei waren die Schiffe von den Mantis Warriors quasi Puppenschiffe, da war quasi eine Geistercrew drauf. Quasi hatten die da einen sitzen, der das Ding da quasi so wabernd durchs All gelenkt hat und alle anderen waren gar nicht an Bord. Und dann haben die Dark Elder gesagt, ja geil, die Mantis Warriors sind mit voller Stärke ja da auf Sigurd oder um Sigurd herum. Jetzt können wir hier Tranquility 2 voll ausnehmen und die ganzen Bewohner von dem Planeten sind ja glücklicherweise in dieser einen Stadt. Da schlagen wir jetzt zu. Ja, und dann sind sie halt dahin und leider hatten sich dann aber also zum Leidwesen der Dark Elder alle, also die komplette Ordensstärke der Mantis Warriors eingegraben. So versteckt in so unterirdischen Höhlen und Katakomben und so und sind dann halt rausgekommen und wurden auch noch unterstützt von der Imperialen Navy. Die hatten so Cobra-Klasse-Zerstörer unter dem Wüstensand sozusagen verbuddelt vor Monaten schon. Und die sind dann alle rausgekommen und haben halt die Dark Elder Schiffe zerstört und die Mantis Warriors haben sich halt um den Rest gekümmert sozusagen und haben halt diese langjährige Plage der Malstromzone. Ich glaube, über 2000 Jahre haben die Malstromzone geplagt, dieser Dark Elder Clan, und die Mantis Warriors haben die halt zerschlagen. Also nur mal so nebenbei, das ist so eine kleine Anekdote, was die Mantis Warriors da noch zu, sag ich mal, Warders-Zeiten, als die noch ihren Job gemacht haben und nicht rebelliert haben, für Erfolge hatten, so, ne? Und das Geile ist an den Mantis Warriors halt auch dann haben sie sozusagen die, also so zerschlagene Dark Elder Truppen haben sie den Bewohnern des Planetens überlassen, die halt einen mega Hass auf die hatten, weil die seit 2000 Jahren von denen immer wieder überfallen und versklavt wurden und jeder hatte schon Familienmitglieder an diese Dark Elder verloren und dann haben sie quasi diese zerschossenen Dark Elder Trupps der Bevölkerung überlassen, die sie dann quasi regelrecht zerfleischt haben.
Das war ein feiner Zug, würde ich sagen.
Finde ich super.
Das ist sportlich,
ja. Ja. Aber dabei da soll noch einer sagen, Space Marines hätten nichts für menschliche Gelüste und sowas. Irgendwie kein Sinn dafür.
Ja, ja. Die Mantis Warriors, da sind halt auch tausende Zivilisten gestorben, aber das war denen halt auch egal, weil sie endlich Rache an den Dark Elder nehmen konnten. Und war halt ein großer Erfolg für die Mantis Warriors tatsächlich. Weil das da eine richtige Plage war. Das nur mal so nebenbei. Und durch diese Kampagne erfährt man auch, dass Tranquility 2 tatsächlich eine Feudalwelt ist und anscheinend Wüsten hat. Also ich denke dann immer sofort so an so kreuzzugmäßige Feudalwelt, was ich ziemlich cool finde. Königreich der Himmel mit Space Marines und Dark Elder.
Liam Neeson als Space Marine.
Ey, kann ich mir gut vorstellen.
Ja. Yeah.
Kann ich mir richtig gut vorstellen. War gut.
Ja, das wollte ich nur mal so einen kleinen Ausflug in. Wir sind jetzt Warders und machen
coole Warders. Wir machen coole Warders und vielen Dank dafür. Ja, das ist auf jeden Fall geil.
Gar kein Problem. Die frühesten Aufzeichnungen in den imperialen Archiven, die sich auf die Mantis Warriors beziehen, finden sich in der Libris Gloriana. Das ist ein 777-bändiges Schriftwerk über den Zustand des Imperiums. Warum genau diese Zahl gewählt wurde, man kann nur mutmaßen. Welches für den Thronbesteigung des Hohen Lord Gogol in 093 M36 in Auftrag gegeben wurde. Da waren die Mantis Warriors auch noch relativ jung. Nicht wenige Passagen in diesem Werk wurden zensiert oder stehen im Verdacht, nicht der Wahrheit zu entsprechen. Allerdings in diesem Werk finden sich halt super viele Hinweise auf die Mantis Warriors und das sind so die ersten, aha, es wird Notiz von denen genommen, ne?
Ja, und in diesem Werk hat, ja, und in diesem Werk hat es von einem Adeptus Astartes Orden die Rede, und zwar wird da von der Warrior Legion of the Mantis of the Eighth Founding, also auf Deutsch der Kriegerlegion der, der, ja, sagen wir mal, Mantis, eine Gottesanbeterin, aus der achten Gründung ist da die Rede. Und wenn wir später noch auf meinen kleinen Exkurs zum Compendium kommen, da werde ich auch nochmal Bezug auf diese Bezeichnung Warrior Legion nochmal Bezug nehmen, weil ja, es ist ja im Prinzip keine Legion mehr, sondern halt einfach nur ein Orden, aber das das wird halt im Compendium immer wieder mal angesprochen. Und zwar soll dieser Orden halt aus der Linie des großen Khan, also ne, Jagger, oh, Entschuldigung, Kaffeemaschine. Hätte ich vorhin ausschalten können. So, also wird da halt erwähnt, dass dieser Orden aus der Linie des großen Khan, also Jagatai Khan, Primarch der White Scars, ist und die sollen ihre Ursprünge im Mitte M34 haben. In diesem Text wird halt auch nochmal herausgestellt, dass dieser Orden im Kampf gegen die Heretiker aus dem Eye of Terror ebenso also gehuldigt wird wie die Zerschlagung von Bedrohungen durch die Xenos. Was ja gerade in der Ecke ja immer und immer wieder, wie wir auch gerade gehört haben, mit den Dark Elder durchaus Thema ist.
Ganz genau. Und weiterhin heißt es, dass, dass dieser ominöse Orden, von dem da die Rede ist, weit weg von zu Hause operiert sozusagen. Allerdings wird weder der Heimatplanet noch das Sternsystem erwähnt, in welchem der Orden ursprünglich agiert oder so das eigentliche, ja, wie soll man sagen, das eigentliche Refugium ist. So, sag ich mal. Aufschlussreich hingegen ist zu guter Letzt die Genseite des Ordens. Sie trägt ein, die trägt nämlich eindeutige genetische Merkmale der White Scars in sich. Und ja, die ersten genauen Aufzeichnungen über die Mantis Warriors sind aus dem Jahr 455 M38, als die Magos in Magos in Vilgia in Vilgia des Adeptus Mechanicus bemerken, dass ihnen der Orden ein Teil ihrer Gensaat schickte. Also das war dann so, so ein bisschen so, so nebenbei, so hey, mach doch mal die Post auf und oh, was ist das denn? Cool, da gibt es ja noch einen Orden. Das ist ja der Wahnsinn. Wo kommt der denn auf einmal her?
Ja, bei anderen, die so lange nichts schicken, da wird ihm gleich so eine Magos Biologis-Flotte.
Ja, ja, genau. Und hier dann so ein bisschen so...
Oh, voll unfair.
Ja, die hätten wir vielleicht mal zur letzten Weihnachtsfeier einladen sollen. So eine Scheiße. Mist, aber auch... Ja, so viel dazu und gehen wir mal ein bisschen Richtung Ordensstruktur und Organisation, würde ich mal sagen, vorschlagen.
Genau, die Ordensstruktur und Organisation, man denkt jetzt ab, die sind, die stammen von den White Scars ab, also gibt es da die Parallelen. Nee, nicht ganz, die White Scars agieren ja in Bruderschaften und nicht in Kompanien und jede Bruderschaft wird von so einem Khan geführt und sind halt eher spezialisiert, sag ich jetzt mal. Die Mantis Warriors hingegen, die arbeiten in, ich sag mal, den standardisierten Codex Astartes vorgeschriebenen Kompanien mit auch ähnlichen Strukturen und die arbeiten auch so, die, in den Grundsätzen sind sie dem Codex Astartes treu. Aber sie können halt natürlich jetzt nicht wie eine, ich sag mal, reguläre Standardkompanie, Quatsch, wie so ein Standardorden, der in der Mitte von Terra sitzt, gefühlt, mit ähnlich viel Equipment aufwarten. Somit mussten sie halt da ihre Kompanien etwas anpassen und auch die Kompanien sind jeweils nicht wirklich in voller Sollstärke aktiv. Also die haben da immer so ihre kleinen Problemchen, genügend Nachschub zu kriegen, ist ja klar, weil so weit entfernt. Genau. Aber ansonsten gleichen sie von den Kompanien, Kommandostrukturen und Offizierstypen anderen grundlegend standardisierten Adeptus Astartes Orden ähneln die absolut.
Genau. Mhm. Genau, dadurch, dass sie halt so weit ab vom Schuss in Endymion-Klasse aktiv waren, hatten sie, wie Nico gerade angesprochen hat, Probleme, Mangel an Ressourcen zu kompensieren oder wieder aufzufüllen. Das haben die aber ganz gut weggemacht durch ihre Kriegsführung oder haben ihre Kriegsführung dementsprechend angepasst und dadurch den Bewegungskrieg für sich entdeckt oder so Hit-and-Run-Taktiken angewandt. Ich möchte das Wort Blitzkrieg wertefrei in den Mund nehmen, aber halt so haben die halt gekämpft oder so kämpfen die
halt. Da die halt nun mal kämpfen, wie sie kämpfen und halt auch immer weit ab vom Schlag von restlichen imperialen Versorgungswegen sind, haben die halt ein sehr ähnliches Problem wie später dann meine geliebten Marines Errant. Und zwar fehlt denen schweres Gerät. Also die haben überdurchschnittlich viele Thunderhawks, die der durchaus ja auch streckenweise immer wieder sehr kleine Orden, wegen halt sehr wenig Nachschub, in ziemlich hohen Zahlen halt einsetzt für ihre Hit-and-Run-Aktionen, ne, und halt irgendwo schnell auftauchen, zuschlagen, wieder abhauen, aber dafür sehr wenige Kampfpanzer wie Predators und Land Raider. Die Waffen und Ausrüstung und Rüstungen halt vor allen Dingen von denen werden persönlich gepflegt und von Generation zu Generation weitergegeben. Das führt dazu, dass also vor allen Dingen Rüstungen und ja, also Waffen, jede einzelne Rüstung und Waffe in diesem Orden im Prinzip ein eigenes Relikt ist. Ne? Also jeder Space Marine ist quasi sein eigener Artificer und pflegt seine Rüstung und verziert die und hält das Ding halt so gut in Schuss, wie er irgendwie kann. Und die Rüstungen sind teilweise steinalt und an denen und auch an den Waffen kann man halt durchaus erkennen, was die halt alles über die Jahrhunderte des Dienstes und des Weiterreichens halt alles so mitgemacht haben. Das würde ich, also auf den in dem Artwork von den Büchern hier zum Badab Mal zum Badab Maltrum Komplex, ja, zum Badab Krieg sieht man das leider nicht so, auch wenn ich das ganze andere Artwork eigentlich super finde, aber da freue ich mich drauf, die ersten wirklich mal hoch individualisierten und verzierten Rüstungen und Waffen zu sehen.
Ja,
also
auf schon jeden, geil. Obwohl sich ja auch das so ein bisschen änderte mit Ernennung zu einem der vier Orden der Maelstrom Warders. Weil Lufuron, da haben wir schon drüber geredet, dass die gewisse Dinge in der im Maelstrom-Sektor wirklich auf Stangenware produzieren konnten. Zum Beispiel Rhinos und MK7-Rüstung und so. Und so haben die Mantis Warriors auch tatsächlich echt viele MK7-Rüstungen, neue Waffen, schweres Gerät bekommen und wurden echt gut ausgestattet. So, ne? Dass da auch von dieser quasi gezwungenen Tradition teilweise etwas Abstand genommen wurde, weil sie halt endlich mal aus den Vollen schöpfen
konnten. Genau, da war dann die Durststrecke endlich mal vorbei.
Eine Tradition, von der Abstand genommen wurde.
Bitte einer
zur Zeit. Eine Tradition, von der Entschuldigung? Ich wollte nur kurz sagen, eine Tradition, von der Abstand genommen wurde, zu der wahrscheinlich nach dem Badab-Krieg sofort wieder hingezogen wurde.
Das ist wohl wahr,
weil ihnen ja nichts anderes mehr übrig blieb.
Ja, neue Rekruten, um ihre reinzufüllen, haben sie halt auf den zahlreichen Welten ihres Sektors gefunden. Und bevorzugt aus so primitiven Kulturen wurde rekrutiert, ne, von Feudalwelten, von Urzeitwelten, Todeswelten, halt einfach so knallharte Hunde, die aus irgendwelchen Stämmen kommen und sowas. Ne? Also schon crazy Typen bevorzugt. Ne? Das hatten wir auch am Anfang schon gesagt, dass die halt keine feste Ordenswelt haben in dem Sinne, sondern in der ganzen Maelstromzone sozusagen auf den Welten rekrutieren. Ne? Also weiterziehen. Wie die Sonnenanbeterin, die dem Männchen den Kopf abbeißt und dann
zum nächsten und dann wieder zum nächsten.
Und sich nicht irgendwo unbedingt niederlässt. Ja. Dabei liegt ihr Hauptlager auf Tranquility 3 in einer Region, die den Namen Valley of Nine Winds trägt. Es gibt, glaube ich,
geil.
Ja, finde ich auch richtig gut. Aber was sind die neuen Winde? Das ist die Frage.
Das habe ich auch nicht weiter ausgeführt gefunden. Es klingt nur total, schon sehr episch.
Das mit den vier, asiatisch. mit den vier Winden kennt man ja irgendwie. Das ist ja so dieses mit den vier Elementen, bla bla bla. Aber Valley of Nine Winds, vielleicht hat da ein Zuhörer was. Irgendwas klingelt da. Ich glaube, da wurde in der Heresy mal irgendwas zu. Das ist so ein White Scars-Ding, glaube ich. Die Welt soll von dichtem gelben Dschungel überzogen sein. Das habe ich persönlich. Es gibt so ein komisches Butterwar-Fan-Kompendium quasi mit so ganz losgelösten fancy Artworks und sowas. Das gab es, glaube ich, auch mal hier in unserer. In unserer Discord-Gruppe. Und da wurde das auch so beschrieben, dass das ein gelber Dschungel sein soll. Ich weiß nicht, Grabowski, hast du das
Gefunden? Nee, aber nicht komplett, so ein bisschen blöd ins Skript geschrieben, sondern teilweise. Also diese Region Valley of Nine Winds soll teilweise von dichten gelben Dschungel überzogen sein, nicht der komplette Planet. Das war das, was ich rausgefunden hatte. Mehr leider aber auch nicht. Also ich habe da versucht, ein bisschen mehr Input zu kriegen und leider nichts gefunden. Fand es dennoch trotzdem sehr interessant zu erwähnen, weil das alte Farbschema oder ein älteres Farbschema der Mantis Warriors, und zwar aus der Tranquility-Kampagne, ist ja gelbe Rüstung mit so schwarzen Grasbüscheln, sag ich mal, drauf. So sieht das für mich zumindest ein bisschen aus. Von daher interessant auf jeden Fall zu erwähnen. So, ob das jetzt wirklich dann so Fakt ist, lassen wir jetzt mal weiter eingestellt.
Also dieses komische Regelwerk, was ich meine, ich weiß gar nicht. Das ist The Butter War, The Fall of the Astral Claws. Fly Lords of Terror Present. Keine Ahnung, was das für eine Gruppierung ist, aber die haben auf jeden Fall auch so ein Fan-Ding geschrieben. Ich weiß gar nicht, von wann das ist. Das ist auf jeden Fall für eine ältere 40k-Edition. Und die haben halt ganz viel so die alten Ordenssymbole benutzt, die alten Farbschemata. Und das ist irgendwie spannend, sich das anzugucken. Findet man auch, wenn man ein bisschen googelt. Da sind auf jeden Fall auch von denen selbst super viel bemalte Miniaturen drin. Tolle Bilder. Das ist an sich toll aufgemacht, aber zum Teil echt weird. Auf dem Cover hat Huron auf jeden Fall eine Tiger Claws-Rüstung an. Hat da so drei Dämonenhunde sitzen und hat auch schon relativ früh sein komisches kleines Dämonenhaustier, was ja mit ihm später dann nach dem Butterwar kommuniziert und ihm auch so psionische Kräfte verleiht und sowas. Also meines Wissens hatte er das noch nicht während des Butterkonfliktes. Also das ist alles so ein bisschen weird und sehr frei interpretiert, was ja aber auch okay ist. Alles, was man da so aus Lore rauszieht, würde ich jetzt nicht so für 100% bare Münze nehmen. Ja, das soll es dann vorerst gewesen sein über die Mantis Warriors. Ihr werdet natürlich noch ein bisschen mehr über die Mantis Warriors erfahren, wenn wir mit unserem Badab-Malstrom-Komplex weiter fortfahren. Und die werden immer mal wieder auftauchen, spielen ja eine relativ große Rolle und so setzen sich immer mehr Lore-Puzzleteile zusammen. Genau.
Das sind echt mit so ein paar richtige Big Player in dem Ding.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich weiß gar nicht, wir sind jetzt eine Stunde drin. Ich würde sagen, Dennis, du hast dir so ein tolles White Dwarf Compendium gekauft.
Ja, Mann.
Uralt von, wann kam das raus?
89.
Sehr fein. Und in diesem Compendium, wir machen das natürlich nicht völlig random, gibt es tatsächlich auch ein Kapitel über den Butter War, richtig?
Jawohl. Also wo der Andy gerade sagte, bei diesem Fan-Made-Kampagnenbuch zum Badab-Krieg ist Luft Huron vorne drauf und trägt einen Tiger Claws-Rüstung. Das bezieht sich höchstwahrscheinlich darauf, dass hier in diesem feinen Büchlein, was ich jetzt gleich mal auch ein bisschen in ein bisschen ausholender beschreiben möchte, steht hier tatsächlich drin, dass Luft Huron nämlich der Chapter Master der Tiger Claws ist und nicht und er ist Lord von Badab und eben nicht der Astral Claws. Also die Astral Claws finden hier überhaupt keine Erwähnung.
Nee, die gab es da auch noch nicht. Das hat erst Alan Bly gemacht. Der hat die Astral Claws sozusagen. da eingefügt und das ersetzt sozusagen.
Ja, also über diesen dieses geile Compendium bin ich ja vor kurzem erst gestolpert. Und ich wusste überhaupt nicht, dass es dieses Buch überhaupt gibt. Ich habe den das Rogue Trader Regelbuch habe ich schon. Das ist jetzt halt das Compendium dazu. Das ist ja eine Kompilation aus Chapter Approved und Index Imperialis Artikeln aus ganz, ganz alten White Dwarfs, halt aus den späten 80ern. Das Buch ja, ist von 1989, hat 200 Seiten. Art Director zu der Zeit, also das Buch ist ein richtiger Schatz, ne? Also das ist echt so, das ist voll mit richtig geilem Artwork.
Aber wirklich, wirklich geiles Artwork.
Ja.
Ich habe mir die Bilder alle nochmal so richtig eins nach dem anderen mir zu Gemüte geführt. Und meine Güte, sind da geile Dinger dabei. Also Hut ab. Also Wahnsinn. Ja. Und das für 89.
Halt alles... Ja, und das ist alles so im Stil von, ja, wenn man halt größtenteils so Tuschzeichnungen und wenn man sich ja mal durchliest, wer hier alles schon dran teil, also hatte, also Art Director zu der Zeit von Games Workshop ist schon John Blanche. Bei den Designern der Figuren, die hier drin sind, werden halt auch schon die Perry-Brüder und Jess Goodwin erwähnt. Ellie und Trish Morrison werden erwähnt. Und wenn ich jetzt hier mal die Artists vom ganzen Artwork vorlese, das ist wirklich das Who is Who der Leute, die bis heute maßgeblich die Ästhetik von Warhammer 40.000 geprägt haben. Ne? Also hier haben wir Tony Eklund, Dave Andrews sagt mir nix, John Blanche, Paul Bonner, Wayne England, Dave Gallagher, Jess Goodwin, Trish Morrison, Ellie Morrison und so weiter und so fort. Also das sind alles Leute der ersten Stunde, die ja heutzutage immer noch extrem abliefern. Ne? Also traumhaft. Also ich würde sagen, somit die ikonischsten Artworks überhaupt, die hier geschaffen wurden, zu dem Ding, die stammt quasi alles aus der Feder dieser Leute.
Ich glaube auch, das war tatsächlich die erste Erwähnung des Butter Wars. Das ist so, ne?
Ja.
Das ist, ja, da wurde ja der Butter War das erste Mal erwähnt, ne?
Ja, und das wird ja auch als...
The Butter War is old, having made its first appearance way back in White Dwarf 101 in 1988.
Genau. Und das ist auch hier in dem Buch der eine große Konflikt, der hier wirklich drin behandelt wird, ne? Also selbst das Eye of Terror und sowas ist noch nicht im Lore drin. Aber der Badab-Konflikt wird hier irgendwie als großes Ereignis hier mal so rausgestellt.
Geil.
Ja, mega, mega gut.
Man könnte auch sagen, auch sagen, dass wir als Podcast-Crew uns um die wirklich wichtigen Konflikte kümmern.
Ne? Ist so.
Also wir kümmern uns halt...
Für 69 Euro bekommt ihr von uns die
Informationen.
Konflikt. Ja. Ist so. Ja, das Buch selber ist ziemlich Kraut und Rüben, wie die frühen Bücher nun mal so sind. Aber nichtsdestotrotz, es lohnt sich halt wirklich, das von vorn bis hinten durchzuarbeiten. Ne? Also direkt das erste Kapitel, da geht es halt sofort um Space Marines. Da werden halt die Entstehung von Space Marines, die Implantate und so weiter. Origins der Legionis Astartes werden hier ausgearbeitet. Also wo im Rogue Trader noch auch ein bisschen was über die Horus Heresy drin steht, geht es dann hier nach dem dann Terminator und wunderschönes Artwork zu Terminatoren. Im Übrigen Dark Angels sind hier noch schwarz, auch post Horus Heresy. Terminator, dann haben wir hier ein Kapitel über, da werden Chaplains und Kommissare gegenübergestellt. Finde ich auch mal geil, dass die im Prinzip zwei Seiten der gleichen Medaille sind.
Ja, hier übrigens zu den Kommissaren, die Artworks, die du gepostet hattest mit den jeweiligen Kommissaren drauf, da kommen auch die Kommissare so zur Geltung, wie sie bis heute eigentlich auch ja, in allen Schriftstücken und Romanen zur Geltung kommen. Alle irgendwie streng, alle fies und schießen Leuten in den Rücken, wenn sie fliehen.
Ja, das ja. Ist echt hart. Aber richtig, das ist richtig finsterer Grimdark-Shit.
Ja. Ne?
Und dann haben wir ja noch was über Medici, also Medics, wird dann aufgeteilt in, also zum Imperium gehören zu der Zeit auch noch die Squads, da haben wir auch eine Armeeliste für. Also imperiale Armee, Squads und Apothekarii. Hier ist ein Apothekarius, der macht sich einen Tee, so sieht es aus. Ein Space Marine. Es sind immer wieder verschiedene Farbschemata zu allen möglichen Orden werden hier vorgestellt. Und dann geht's halt auf Seite 33 an den Badab-Konflikt. Und ja, das ist, also im Prinzip ist es schon die Geschichte, wie wir sie kennen. Das ist leider nicht besonders viel Text oder vielleicht auch zum Glück, je nachdem, wie gern man liest. Aber ja, und hier wird halt herausgestellt, dass relativ am Anfang, also zu dem Zeitpunkt des Laws, ist man sich im Imperium nicht sicher, warum und wie Luft-Huron kippen konnte. Also der wird halt beschrieben als überambitioniert und mit wenig Sinn für Menschlichkeit, aber das wird im Prinzip da jedem imperialen Gouverneur irgendwie zugeschrieben, von daher nicht das Problem. Darum, aber man geht halt davon aus, dass das, der halt kippt, das kann eigentlich nur sein, weil er entweder ein Alien-Shapeshifter ist oder unter direktem Einfluss von Aliens gestanden hat.
Ah, natürlich.
Ja. Und dann werden halt zu seinen Truppen werden halt aufgezählt, hier, also die Tiger Claws sind seine, dann Lamentas, Executioners später und die Mantis Warriors, die halt hier aber noch Mantis Legion heißen. Und überall in dem Buch, da wird im Prinzip zwischen Space Marine Legion und Space Marine Chapter wird eigentlich kein Unterschied gemacht. Also das wird in meisten Fällen wird tatsächlich auch der Begriff Legion benutzt.
Für ja, das war aber bei vielen Orden oder Legionen. So, damals gab es auch noch die Mantis Legion, die ja auch eigentlich keine Legionen jemals waren.
So, man ja, hat genau. Einfach, Rainbow Legion zum
genau,
Beispiel.
Ja.
Rainbow Warrior, das hast du auch.
Man hat dann einfach gerne mit dem Begriff um sich geworfen, weil klingt halt geil.
Ja, klingt super. Klingt römisch, Krieg, martialisch, Bombe, passt. Und und nach dieser kurzen Einleitung, die halt den Krieg auf, ich sag mal, einer halben Seite kleingedruckt zusammenfasst. Ach übrigens, hier ist es noch so, dass der Krieg endet halt im Prinzip damit, dass die Maelstrom Warders sich halt auflösen. Die Tiger Claws werden quasi bis auf 200 Mann komplett ausgelöscht. Ich meine, heutzutage, das passiert ja immer wieder mal irgendwelchen Space Marine Legionen. Und dann wird halt geschrieben, die ziehen sich halt in den Deep Space zurück. Daher, also von Eye of Terror ist da noch gar nicht die Rede. Und was seitdem aus Huron und seinen verbliebenen Tiger Claws geworden ist, das weiß niemand. Ne? Ja, mittlerweile wissen wir es. Und danach kommt eine wunderschöne Seite, die können wir in die Shownotes packen. Also eine Doppelseite mit sämtlichen beteiligten Orden und den abgefahrensten Funky Bunt Disco Farbmustern, die man sich so teilweise vorstellen kann. Also ganz weit vor. Ah ja, die Raptors werden hier auch als Raptor Legion immer wieder bezeichnet. In ja, das könnte auch
Outfit
von irgendeinem Funky. Ja, blau-gelb. Also richtig blau, ganz viel gelb. Also mega cool. Aber auch diese ganzen alternativen Tarnmuster, die sind hier drauf. Red Scorpions haben ein sehr funky Tarnmuster, unter anderem. Also es ist wirklich super. Und dann ja, geht's dann halt weiter mit Imperialer Armee. Da werden ja halt so ein paar Einheiten mal wieder beschrieben. Rough Riders und sowas. Das geht schon alles, also gerade der Regelpart geht alles sehr ins Detail. Und man sieht, dass es ursprünglich basiert auf einem Rollenspiel-Regelwerk. Weil viele Sachen sind so kleinteilig beschrieben. Das macht flüssiges Spielen quasi unmöglich. Ne? Also du hast beim Medic zum Beispiel Schadenstabellen, wenn halt einzelne Modelle außen am Trupp getroffen werden, da gibt es eine Tabelle, wo du würfelst und dann kannst du gucken, ach guck mal hier, der ist am linken Bein getroffen worden, wie kann ich den heilen? Ah, für den Rest des Spiels halt dieses Modell minus eins auf Bewegung. So Sachen, ne?
Ja, aber man muss sich auch mal ins Gedächtnis rufen, dass Warhammer 40.000 damals noch ein bisschen anders aussah, ne? Also das waren nicht diese krassen Massenschlachten, dass die Schlachten etwas größer wurden, ging ja tatsächlich mit der zweiten Edition los und selbst da, wenn ich mir, ich habe echt noch viel Zeug aus der zweiten Edition. Und selbst da ist es so, wenn du diese ganzen Bücher liest, allein was in der Grundbox drin ist, mit diesem Codex Imperialis, wo quasi für alle Fraktionen Regeln drin waren, erahnst du halt die Ursprünge in Dungeons & Dragons auch immer noch, ne? Weil das so abgefahren ist teilweise. Alleine, dass du immer diese verschiedenen Ränge hast, ne? Also du hast nicht einen Skriptor, sondern du hast 8 verschiedene Ränge Skriptor, den du da irgendwie je nach Stufe auswählen kannst. Und das ist schon wirklich abgefahren, ne?
Ich muss auch gerade schmunzeln, auf welcher Tabelle müssen dann eigentlich ein Bild, hattest du hier noch gepostet, ich wüsste gerne einfach, auf welcher Tabelle dann der Medic würfeln muss, und zwar hier die Human Bombs.
Ja.
Also imperiale Soldaten, die sich irgendwelche Sprengstoffwesten umgebombt haben und dann...
Ja. Dafür gibt es tatsächlich auch eine Tabelle.
Mega
die werden behandelt halt wie eine laufende Crack Grenade. Und dann gibt es halt quasi einen Abweichungswürfel, also Wurf, in welche Richtung die sich sprengen. Das ist herrlich. Die kommen aber gleich erst. Also wie gesagt, das Buch ist absolut Kraut und Rüben. Ne? Dann kommt hier, dann gibt's noch, es wird unterschieden zwischen normalen imperialen Soldaten, White Shields. Das sind im Prinzip so Typen, die sich noch beweisen müssen, um zu richtigen Soldaten werden zu werden.
Ja, die gibt's aber immer noch im Lore.
Deswegen, ja, Rekruten. Ach,
die
gibt's noch. Mhm.
Die gibt's immer noch. Das sind,
ach geil.
Das sind einfach die Rekruten sozusagen.
Cool. Das sind, ja, die haben, wenn ich es richtig sehe, kennen die keine Angst und sowas, weil die halt so eppig drauf sind, sich einen Namen zu machen. Ziemlich cool. Aber Conscripts gibt's auch und Penal Legion gibt's auch noch. Die werden aber dann später mit den anderen Abhumanen zusammengefasst, außer den Ogrins. Also Ogrins haben hier richtig viel Lore und Zeug dabei. Und dann geht's eigentlich weiter mit, Legio Cybernetica.
Cool.
Gehört hier nicht, ist keine eigene Armee unterm Mechanikum, sondern gehört auch zur imperialen Armee. Und da geht's jetzt halt richtig rund mit Tabellen, ne? Also du hast Special Damage Charts für sämtliche Walker und sowas. Dann hast du ein Organigramm, nachdem man einen Walker überhaupt bewegen kann, beziehungsweise dem Befehle gibst, also es ist all over the place. Absolut unmöglich, das vernünftig zu spielen, glaube ich.
Ja, ist ja auch Rogue Trader mit diesen ganzen Monstern und so, das ist echt super abgefahren.
Ja.
Eigentlich wäre das mal geil, wenn man, es gibt ja in Nottingham, der Warhammer World, kannst du Reprints vom Rogue Trader Regelwerk kaufen, eigentlich wäre das geil, mal sich echt hinzusetzen und mal irgendwie ein Wochenende Rogue Trader zu spielen.
Voll. Ja. Der Hodo meinte, die machen das ab und an und das wäre sogar mit Abstrichen eigentlich machbar, wenn du die Regeln halt drauf hast, ne? Aber das ist schon ein ziemlicher Wust.
Du brauchst ja.
Im
Prinzip brauchst du ja einen Game Master, der das Ganze auch plant, ne? Und dadurch Spiel führt.
Ja. Ja. Dann hast du hier noch. Bei den Abhumanen sehr schön, vor allen Dingen auch, also die Squads haben eine eigene Armeeliste, gehören aber auch zum Imperium. Die haben auch eigene Kommissare und sowas. Kommissare kosten übrigens keine Punkte. Finde ich auch ganz cool. Die packst du halt einfach überall mit ran und erschießt dann Leute. Und
sehr schön.
Und wir haben Tiermenschen drin. Das ist ja in der zweiten Edition auch noch. Fand ich immer sehr schade, dass die irgendwann weggefallen sind. Aber Und das finde ich richtig, richtig cool. Ich hoffe, die kommen auch irgendwie, wobei ich glaube, mit dem aktuellen Lore verträgt sich das nicht, aber ich fände es auch cool, wenn du die wieder als Imperiumsspieler
hier mit. Ja, spielst. Mit dem aktuellen Lore ist es ja einfach so, dass es gibt halt Bereiche im Imperium, wo halt das so durchgeht, ne? Wo man sagt, ja gut, dann schick die halt rein, so, ne? Also kommt immer auf an, wo du dich gerade befindest, ne? Das heißt nicht gleich, dass du, wenn du Tiermensch bist, gleich Todesstrafe, sondern du bist wahrscheinlich schon Abschaum der Gesellschaft, aber bist trotzdem Teil der Gesellschaft, so.
Aber so dermaßen. Man hat immer wieder mal so Sachen, die sie dann für die Horus Heresy wieder rausgekramt haben, wie zum Beispiel diese Rapier Multicarriers, die ich ja richtig geil finde, Thugguns, diese alten Landspeeders, die jetzt kommen.
Ja. Stichwort Tarantula-Geschütze.
Ja, Mann. Immer wieder, wie gesagt, das Buch ist durchzogen von wunderschönem Lore. Dann haben Eldar bekommen mit den Harlekinen noch eine eigene Armeeliste, eine weitere. Also Harlekine sind hier eine eigene Armee. Und dann das, wo das Buch halt so wirklich, wirklich glänzt, sind halt also Seite um Seite Bemaltipps von den ganzen Leuten aus den aus dem Design-Team Umbautipps, wie man was irgendwie frickeln kann, aus was man für Sachen zweckentfremden kann, um daraus einen Panzer zu bauen. Wie kann man aus verschiedenen Modellen halt ein Modell machen, was dann halt wieder, also Kit, ganz frühes Kitbashen im Warhammer, Sachen, die man heutzutage einfach in keinem Codexbuch oder sowas mehr sieht. Die waren ja früher bis hin, das Mordheim-Buch sah ja auch noch voll mit, ne? Und das ist ja leider komplett untergegangen.
Ja, oder auch, glaube ich, Innomine Imperatoris, damals auch noch, da waren dann noch Anleitungen drin, wie du aus zwei leeren Haarspray-Dosen und Pappmaché irgendwelche Antigravpanzer von den Eltern baust und sowas.
Ja, ja, genau. Ja, hier der Deostick Antigravpanzer, der ist ja auch drin.
Ja, das ist Legende, ja.
Mit Bedienungsanleitung. Oder auch, wie man sich im Prinzip aus einem Rhino seinen eigenen Predator baut.
Oh, cool.
Finde ich auch geil. Könnte man sich ja heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Ja. In einem Umbauartikel geschrieben von John Blanche.
Mega.
Also,
das haben sie ja noch sehr lange gemacht, ne? Also,
ja.
Ich habe ja von diesen Inquisitor-Büchern richtig viele, also das Grundregelwerk und dann noch richtig viele von diesen Kampagnenbüchern, ne? Die kamen halt nur in England raus. Und da sind auch so viele so geile Sachen drin, Geländebau und. Ne? Da gab es ja auch so ein Inquisitor-Kompendium, da sind diese ganzen White Dwarf-Artikel zusammengefasst, das ist wirklich richtig geil. Ne? Und halt diese kleinen Kampagnenheftchen, das sind echt so, ja, so dünn wie ein Comic quasi, mit einem bisschen dickeren Einband quasi, dass das nicht gleich auseinanderfällt. Und da sind auch so geile Sachen drin, ne? Wahnsinn, also stark.
Oder hier findest du auch Werbung dafür, was man sich zum Beispiel aus Revell-Bausätzen bauen kann. Oder aus Zeutz. Kennt ihr noch Zeutz?
Oh, ich habe letztens bei Instagram
das ist ein gesehen, der das 80er-Ding. Ja. Und hier ist sogar ein verpackter Zeutz. Das waren so Panzer und später auch so Roboter. Und die hatten oben so eine Kanzel, die konnte man aufmachen. Dann kam da war da so ein winzig kleines, golden, verchromtes Plastikmännlein drin.
Von denen hatte ich jede Menge Scheiß. Ja. Also ja, das. Ich wusste nicht, dass das einen Namen hat, aber davon hatte ich sehr viel. Das war auch so modular zusammensteckbar, wie man lustig war, ne?
Ja, genau. Und hier findest du halt, ne, wie man mit Zeutz irgendwelche abgefahrenen Panzer machen kann und sowas, ne? Richtig, richtig schön. Also das Buch war, vor allen Dingen, ich hab's für, ich sag jetzt mal, verhältnismäßig kleines Geld bekommen, ne? Aus England. Ich glaube, ich habe 70 Pfund bezahlt. Für so alte Bücher ist das ja gar nicht mal so viel. Das ist im sehr guten Zustand. Und Porto war umsonst. Das war innerhalb von anderthalb Wochen war es auch da. Ich bin super zufrieden damit. Das war echt teilweise, das Artwork kannte ich noch aus anderen Sachen, auch aus alten White Dwarfs. Das war echt so ein Trip zurück in meine Kindheit. Plus halt den ganzen neuen Kram, den ich hier drin nochmal entdeckt habe. Das kann ich sehr empfehlen. Das für jeden, der irgendwie sammelt, guckt, dass er davon eins bekommt, bevor die irgendwie gar nicht mehr zu kriegen sind.
Voll gut. Ja, vielen Dank für diesen kleinen Ausflug zu den Ursprüngen des Badab-Konflikts. Alan Bly hat das Ganze ja mega aufgebohrt und in alle Richtungen erweitert, aber das sind tatsächlich Ursprünge. Alles ohne Astroclaws. Huron war vielleicht ein Xenos Shapeshifter. Wer weiß, wer weiß.
Vielleicht wird das irgendwann gelüftet.
Ja. Und alle Space Marines sind Beaky Marines, ne?
Bitte?
Noch. Hier in dem Buch, alle Space Marines sind Beaky Marines. Alle.
Klar. Wie das?
Und hier, Manius Kalgar hat zwei Dinosaurier neben seinem
Pumpen. Klar, da war, glaube ich, Manius Kalgar auch noch ein halber Elder oder sowas, ne?
Ja.
Richtig gut. Ja, wundervoll. Das war doch mal ein toller Ausflug. Dankeschön dafür. Wollen wir
Hey, danke, dass ich das machen durfte.
Ja.
Das hat mir super Spaß gemacht, das hier irgendwie auch durchzuarbeiten.
Gehört ja auch zum Badab-Konflikt tatsächlich ja auch dazu. Ich habe auch mir ein Buch bestellt, tatsächlich Legends of the Space Marines. Musste ich auch aus England bestellen. Da ist eine Kurzgeschichte drin, und zwar The Trial of the Mantis Warriors. Ist leider noch nicht angekommen, aber da geht es so ein bisschen darum, ja, wie gesagt, so ein bisschen die Nürnberger Prozesse des Badab-Konflikts. Okay, yeah. Und wie sozusagen so ein Mantis Warrior so ein bisschen auspackt. Und wenn ich das durchgelesen habe, werden wir das auf jeden Fall auch nochmal hier ein bisschen besprechen, was da so an Infos rauskommt, weil das ist auch in Deutschland nie erschienen.
Geil.
Ja, leider noch nicht angekommen, aber...
dann müsst ihr...
Ich werde berichten. Okay, ja.
Ich bin gespannt, aber da müsste dann ja auch zum Ende was stattfinden, was... ja, reden wir so drüber.
Ja.
Wurde in jemanden reingeschissen?
Ja. Willkommen zur Playlist. Wie sieht's aus bei euch? Was habt ihr euch heute
ich so hätte mitgebracht? Was. Kann ich anfangen?
Ja, dann sag doch mal.
Gut, dann fange ich an. Und ja, zwar von Angel von Poison.
Oh.
Nice. Sehr gut. Schön, schön, schön.
Ich hätte gerne von Gamma Bomb Mussolini Mosch. Das ist ein antifaschistischer Song.
Ja, ja. Ja, ja. Natürlich ist er das.
Nee, ist okay. Schön, dich dabei
zu haben. Ja, ich würde tatsächlich von den Smashing Pumpkins Disarm nehmen. Geil. Finde ich sehr, sehr gut. Killer in Me, The Killer in You. Ja, super. Muss ich dran denken, wegen diesem ganzen unser Magen ist zu blöd, die Giftstoffe umzuwandeln und produziert ein Supertoxin, was uns zu Killermaschinen macht. Super.
Ja, ganz ohne Hintergedanken ist Fallen Angel von Poison auch nicht, muss ich ja gestehen.
Ja, exakt genauso läuft das bei Hagi und Krautsalat.
Ja, das glaube ich auch. Bei
Kimchi, Alter.
Ja, mega.
Der miese
Wichser.
Ja.
Geil.
Nico, was hast denn du für uns heute?
Ja, ich habe natürlich Mantis, Insekten und Co. Ich habe mich entschieden für Adamantians Stand and Deliver.
Fuck, darauf hätte ich auch kommen können.
Welchen Song?
Stand and Deliver.
Cool.
Den finde ich ganz cool.
Ah ja, ja, voll. Mega. Ich habe dich gerade nur akustisch nicht verstanden. Also ich höre dich ganz schlecht.
Oh, ja, ich trinke auch mein zweites Schwarzbier vielleicht leicht noch ein bisschen schon.
Ja, Dennis, da wärst nur noch du übrig.
Dann hätte ich gerne, weil es irgendwie thematisch passt, hätte ich gern von Baby Yui Hard Times. Weil wenn wir da eins haben im Badab-Sektor, Hard Times.
Stimmt. Muss man eigentlich irgendwann nochmal Hard Knock Live raufpacken.
Oder Hard Times von Chromax.
Oder Ghetto Gospel.
Ghetto Gospel.
Oder SSIO mit Nutte.
Ja, wir haben wieder fantastische Songs zu unserer Playlist hinzugefügt. Wo wir letztes Mal Songs von 8 Minuten 43 und 8 Minuten 24 und so eine Scherze hatten, sind wir diesmal bei 1 Minute 13. Ja. Sehr, sehr schön. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist wieder eine relativ knackige Folge dafür, dass wir zwei Themen untergebracht haben. Aber wie gesagt, Sonderrelease. Wir werden die so schnell rausbringen, wie wir können. Ihr werdet merken, Episode 47 ist noch gar nicht lange her und hier ist schon Episode 48 oder beziehungsweise das war Episode 48. Ja, fühlt euch von uns umarmt und umworben.
Umgarnt.
Umgarnt.
Umgarnt. Ihr seid die allerbesten, die allerbesten Zuhörer. Und ja, wir sind alle mega heiß auf Nottingham.
Danke, bald geht's los.
Und bald kommt ja auch unsere Jubiläumsfolge, unsere 50. Folge. Nur noch zwei Episoden entfernt ist sie. Wir sind mega gespannt. Wir werden aus Nottingham berichten. Wir haben viel vor und ja, wir werden berichten, wie das alles war. Unsere ersten Killteam-Badabwar-Spiele und. Checkt unsere Social-Media-Kanäle aus. Facebook, primär Instagram. Wir haben aber auch Twitter. Oh, Onlyfans, knuddels.de, Habbo-Hotel.
Abgefuckt liebt dich.
Wir sind überall. Abgefuckt liebt dich, Chaotenzentrale. Wir sind überall und nirgendwo. Und mit diesen Worten, habt ihr noch irgendwas zu sagen?
Frohe Ostern gehabt.
Genau. Ja, oh ja, frohe Ostern. Ich hoffe, jemand hat die Eier bemalt und versteckt. Oder egal.
Und fühlt euch immer von uns beobachtet, falls ihr uns nicht mögt.
Und vergesst nicht eure 69-Euro-Spende für den extra Content.
Ja, genau. Und das nicht. Auch wenn ihr uns nicht mögt, zahlt trotzdem die 69 Euro.
Genau. Nico nimmt jetzt mal das Mikrofon aus dem Mund und gute Nacht.
Ciao, Mikrofon.
Ciao.
Beim Imperator nichts Neues. Präsentiert der Bader-Malstrom-Komplex.